Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Fortissima heißt das neue Album der deutschen Cellistin Raffaella Gromes. Und zum zweiten Mal in Folge ist es dieser Künstlerin gelungen, mit einem neuen CD-Album die Klassikcharts in Deutschland anzuführen. Und das mit Musik, die höchst anspruchsvoll ist. Und zum zweiten Mal, wie schon beim ersten Erfolgsalbum, Femme, ausschließlich mit Musik, die von Frauen komponiert wurde. Dann kann man natürlich sagen, das ist jetzt eine Modeerscheinung, man möchte immer wieder auch Musik von Komponistinnen präsentieren. Aber Hand aufs Herz, was haben diese Bemühungen bis jetzt gebracht? Wir alle kennen die Namen von Fanny Mendelssohn, von Clara Schumann, die wirklich exzellente Musik komponiert haben. Aber was wissen wir sonst von den komponierenden Frauen? Raffaella Gromes ist es übrigens ähnlich gegangen. Sie hat in ihrer Studienzeit kein einziges Werk von einer Komponistin aufgelegt bekommen und hat sich auch gedacht, naja, wahrscheinlich sind die Frauen wirklich die schwächeren Komponisten. Und dann hat sie begonnen zu recherchieren und ist draufgekommen, dass das eine große musikalische Geschichtslüge ist. Frucht der Forschungsarbeiten von Raffaella Gromes und ihres kongenialen musikalischen Partners Julian Riem waren nun nicht nur die beiden Alben mit Frauenmusik, Femme und jetzt eben Fortissima, sondern auch ein Buch, das parallel zur Arbeit am zweiten Album entstanden ist und das nun auf der Tournee der beiden Künstler parallel mit der CD präsentiert wird. Fortissima, wie gesagt, verkauft sich gut und die Konzerte von Gromes und Riem finden reges Interesse in der Berliner Philharmonie oder in der Londoner Wigmore Hall. Einziges Österreich-Gastspiel auf dieser Reise am 8. November 2025 in Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax. Im Vorfeld dieses Konzerts habe ich mit Raffaella Gromes gesprochen. Und sie befragt über ihre Entdeckungsreise, über diese Schatzkiste, die sie da geöffnet hat und aus der jetzt Musik höchster Qualität hervorquillt geradezu, von der man einfach über Jahrzehnte und Jahrhunderte keine Kenntnis genommen hat oder keine Kenntnis nehmen wollte, wie man es nimmt. Im Gespräch erläutert Raffaella Gromes, wie es zunächst zum Doppelalbum Femme und dann, jetzt aktuell, zum Album Fortissima gekommen ist. Und gleich zu Beginn freut sie sich natürlich über den enormen Erfolg, den ihre Arbeit gleich nach der Präsentation des neuen Albums gezeitigt hat. Als Ouvertüre gleich ein Beispiel für die akribische Arbeit, die Raffaella Gromes und Julian Riem geleistet haben im Vorfeld der Aufnahmen. Da findet sich zum Beispiel eine Ballade für Cello und Orchester aus der Feder der deutsch-holländischen Komponistin Elisabeth Kuiper. Jahrgang 1877, Schülerin von Max Bruch und eine Zeit lang auch Kompositionsprofessorin in Berlin. Sie hat resigniert einmal resümiert, was bedeutete in dieser Zeit das Schicksal einer Frau? Aufgeführt immerhin von Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, hat auch Elisabeth Kuiper erfahren müssen, dass die Zeit für Komponistinnen, und hätten die auch noch so qualitätvolle Arbeit geliefert, einfach noch nicht gekommen war.
Thank you. Ich finde es wirklich völlig unfassbar, dass Fortissima jetzt auch auf Platz 1 der Klassikcharts ist. Ich habe ja schon so viele Alben eingespielt für Sony. Und mit Femme war ich damals auf der 1 und mit Fortissima jetzt wieder. Und ich hätte das nie für möglich gehalten, weil Fortissima ja wirklich auch große, seriöse Stücke sind. Das sind große Cellokonzerte und große Sonaten. Und genau das ist es, was man uns Musikern eigentlich sagt, dass das kein Mensch mehr hören will, vor allem noch dazu von unbekannten Komponistinnen. Das kauft ja keiner. Also und jetzt ist es so, dass es von so vielen Menschen gehört wird und so viele Menschen offen sind und neugierig sind. Und ich muss sagen, das berührt mich wirklich ganz ungemein. Weil wenn ich mir die Klassikcharts anschaue, tatsächlich vom letzten halben Jahr, dann ist es so, tatsächlich, wie wir von den Labels immer gesagt bekommen, dass zum Beispiel Ludovico Einaudi eben oder auch Max Richter diejenigen sind, die diese Charts dominieren. Das ist einfach eigentlich das, was Neoklassik auch heute heißt. Also Neoklassik ist einfach Musik, die sich leicht hören lässt, die man gut auch im Hintergrund hören kann. Und böse gesagt Fahrstuhlmusik. Und oft wird jetzt gerade an uns junge Künstlerinnen eben herangetragen, bitte spielt doch ein bisschen Neoklassik, weil das streamt besser, das verkauft sich besser, das kommt besser an. Ja, dann ist es schon immer so ein Abwägen und ein Ringen und ein Diskutieren mit dem Label, wie viele Zugeständnisse macht man und gerade das jetzt eben dieses Album Fortissima mit den wirklich auch großen Werken. Natürlich auch kleinen Stücken, aber von mir durchaus geliebten Pop-Künstlerinnen wie Adele oder Pink, die nichts mit Neoklassik zu tun haben. Ich finde besser dann gute Popmusik als seichte Klassik, die nicht berührt und nicht anspricht. Insofern freut es mich jetzt ganz besonders, dass eben dieses Album so einen großen Erfolg hat.
I Ask von Adele, interpretiert von Raffaella Gromes und ihrem Partner am Klavier Julian Riem. Teil des neuen Albums Fortissima, das sofort die Charts gestürmt hat. Aber nicht deshalb, weil, wie Raffaella Gromes zuvor so schön gesagt hat, auch anspruchsvolle Popmusik Teil des Konzepts ist. Sie macht nur einen kleinen Teil aus. Im Wesentlichen ging es den Künstlern darum, Musik von Komponistinnen zu präsentieren, die sich auch an die große Form gewagt haben. Cellosonaten, Cellokonzerte. Und da habe ich Raffaella Gromes gebeten, uns doch ein bisschen mitzunehmen auf ihre Reise zurück in die jüngere und fernere Vergangenheit der weiblichen Komponisten. Und wie es dazu gekommen ist, dass sie da so reiche Ernte einfahren konnte. Denn am Beginn ihrer Karriere hatte Raffaella Gromes so viel oder so wenig Ahnung von dem enormen Potenzial, das da brachgelegen ist über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, wie alle anderen Musikerinnen und Musiker auch. Für neugierige Musikfreunde gibt es auch auf dem neuen Album wunderbare Musik zu entdecken. Hören wir zuvor ein paar Takte aus der Cellosonate der 1812 in Mecklenburg geborenen Komponistin Emilie Meyer. Musik auf halbem Weg zwischen Wiener Klassik und deutscher Romantik.
Während meines Cello-Studiums in München, Leipzig und Wien bin ich eigentlich nie über irgendeinen Namen von Komponistinnen gestolpert und habe auch keines einstudiert. Es gehört einfach nun mal nicht zum Standardrepertoire. Ja, und natürlich, ich meine, ich bin in einem Musikerhaushalt groß geworden. Meine beiden Eltern sind Cellisten. Ich bin jedes Wochenende in Konzerte gegangen, in Opern. Und nie standen Komponistinnen auf dem Programm. Natürlich habe ich selber auch das Vorurteil gehabt. Wahrscheinlich können sie einfach nicht so gut komponieren, die Frauen. Wahrscheinlich gibt es kaum Komponistinnen. Warum sonst werden sie nicht gespielt? Und das erste Mal bin ich eigentlich wirklich auf die Suche gegangen 2016, als ich da mein erstes Album für Sony Classical eingespielt habe. Ich wollte nämlich italienische Komponisten vorstellen und habe den Tipp bekommen, vielleicht auch mal nach italienischen Komponistinnen zu suchen für mein erstes Album Serenata Italiana. Und dann habe ich dort Kontakt aufgenommen zu dem Archiv Frau und Musik in Frankfurt. Und die haben mir einen riesigen Stapel an wirklich tollen Werken von italienischen Komponistinnen, nur italienische Komponistinnen, zugeschickt. Und da habe ich schon gemerkt, wow, da muss es so viel mehr geben, wenn es schon allein aus Italien so viel gibt, Original für Cello und Klavier. Was muss es dann alles noch geben? Aber natürlich hatte ich überhaupt keine Zeit, mich näher zu beschäftigen, weil ich ja am Beginn meiner Karriere stand, angefragt wurde für das Standardrepertoire für Beethoven, Brahms, Elgar-Konzert, Dvorak-Konzert, Tchaikovsky und so weiter, was ich ja auch nach wie vor wahnsinnig gerne und oft spiele. Aber eben, man ist am Anfang beschäftigt mit dem Aufbau seiner eigenen Karriere. Und solange man selber nicht jemand ist, kann man auch nicht für andere kämpfen und sich einsetzen. Und daher habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt da wahnsinnig viel, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, in die Tiefe zu gehen und mich zu kümmern und nachzuschauen. Aber meine Neugier war schon mal geweckt. Und dann eigentlich durch den Lockdown während der Corona-Pandemie, da hatte ich dann quasi zwangsmäßig, erzwungenermaßen Zeit zu recherchieren und habe das dann eben auch getan. Und wenn man recherchiert, wenn man mal anfängt, dann eröffnet sich ja eine riesige Welt. Es ist ja nicht so, dass die Werke nicht zu finden sind. Es gibt ganz viele Online-Portale, wo über Komponistinnen geschrieben wird, wo die Noten verfügbar sind. Es gibt Verlage wie den Hildegard Publishing in den USA oder den Furore Verlag in Deutschland. Diese Verlage widmen sich ausschließlich Komponistinnen. Und natürlich hat auch das Archiv Frau und Musik mir wieder viel geholfen, denn viele der Werke sind noch nicht wirklich veröffentlicht und noch nicht wirklich verlegt. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu entdecken. Und damit habe ich eben in der Corona-Zeit begonnen, habe dann mein erstes Album FAM herausgegeben, 2023. Und es wurde ja dann wirklich völlig überraschend, wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg. Musik. Mit Femme lief ich natürlich Gefahr, auch irgendwie die Vorurteile des 19. Jahrhunderts zu bestätigen, weil es hieß natürlich, Frauen können grundsätzlich nicht komponieren, aber wenn sie komponieren, dann wenn dann so kleinere Stücke, so Klavierwerke oder Lieder, einfach Miniaturen, weil sie ja nicht imstande sind, große Formen zu schaffen, sowas wie große Sonaten oder Kammermusik oder gar Orchesterwerke, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Es gab viele Frauen, die Symphonien geschrieben haben und eben Klavierkonzerte, Cellokonzerte, Violinkonzerte und Opern auch. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken und zu spielen. Aber genau, ich wollte mit Femme einfach auch eine große Vielzahl an Komponistinnen präsentieren, eine Quantität an Namen, dass man sich diese CD durchliest und denkt, wow, so, so viele Komponistinnen, da kannte ich ja kaum jemanden. Es sind 24 eben, die ich vorstelle auf Femme. Aber dadurch war klar, dass die Stücke auch sehr kurz werden würden. Es sind eben doch Miniaturen auf Femme. Daher war mir eigentlich schon damals klar, ich werde nachlegen. Ich werde auch die großen Werke, die größeren Cello-Stücke von Komponistinnen auf einem Album einspielen. Es ist wieder ein Doppelalbum geworden, Fortissima, wie das Buch. Und dort spiele ich eben auf einer CD mit Julian Riem, meinem jetzt mittlerweile schon seit 13 Jahren bestehenden Klavierpartner, unsere Lieblingssonaten, sage ich jetzt mal, von Komponistinnen ein. Es gäbe noch so viele mehr. Also wir könnten gerade 50 CDs noch aufnehmen, nur mit Cellosonaten von Komponistinnen. Aber das waren jetzt die drei, die wir einfach am öftesten gespielt haben in den letzten Jahren und die uns sehr gut gefallen und von denen wir finden, dass sie auch dramaturgisch sehr gut zueinander passen und ineinander übergehen. Eine absolut großartige Neuentdeckung für Julian und mich war Henriette Bossmanns. Sie hat sozusagen das Cello in die Wiege gelegt bekommen. Ihr Vater war Solo-Cellist beim Konzertgebäude Amsterdam, ist aber kurz nach ihrem Tod gestorben. Später war Henriette Bossmanns dann 7 Jahre lang mit einer sehr berühmten Cellistin und Dirigentin zusammen, nämlich mit Frida Belinfante. Sie beide sind übrigens Halbjüdinnen und mussten sich dann später verstecken, als die Nazis in Holland einmarschiert sind. Und Henriette Bossmanns ist untergetaucht, hat ihre Mutter befreien können aus einem Übergangslager Westerbork. Und Frida Belinfante ist dann sogar in die USA geflohen und ausgewandert. Henriette Bossmanns war also immer inspiriert von der Liebe. Sie hat sehr, sehr viele Cellowerke geschrieben für Frida Belinfante und später für ihren Verlobten, einen Geiger. Dadurch sind dann auch tolle Geigenstücke von ihr entstanden. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war sie nochmal mit einer Sängerin liiert und hat wirklich großartige Lieder für sie komponiert. Und was Julian und ich natürlich jetzt besonders schätzen, ist die Cellosonate von Henriette Bossmanns. Sie hat übrigens auch 2 Cellokonzerte und ein tolles, sehr, sehr poetisches Poem für Cello und Orchester geschrieben. Und diese Cellosonate, finde ich, gehört aber wirklich einfach ins Standardrepertoire aufgenommen. Sie kann sich absolut fraglos behaupten, neben den Sonaten von Brahms und Grieg und Mendelssohn und Rachmaninow und Chopin, einfach den großen romantischen Sonaten, die wir so spielen am Cello. Und ich freue mich sehr, dass wir sie natürlich jetzt auch öfter in unseren Konzerten spielen. Es hat einfach eine unglaubliche Power. Es ist so ein schicksalshaftes Stück, das sofort mitreißt, das dann auch immer wieder französisch-impressionistische, sehr sehnsuchtsvolle Momente hat. Es ist ein Ringen, es werden ganze Szenerien entworfen. Man wird mitgenommen in die wirklich schönsten Düfte und Farben und Fantasiewelten, bevor am Ende das Schicksal dann wieder zuschlägt. Das Thema vom Anfang kommt zurück und es ist einfach klar, alle Hoffnung war umsonst. Man hat einfach doch als Mensch alleine keine Chance gegen den göttlichen Willen. Eine Sonate, die Julian und ich ganz besonders lieben, ist die von Luise Adolfa Lebeau. Sie hat ihre Karriere als Pianistin gestartet, hat bei Clara Schumann auch Unterricht gehabt, bevor sie dann gedacht hat, sie will doch lieber komponieren. Und Hans von Bülow, der gesagt hat, ich glaube nicht an das Femininum des Begriffes Schöpfer, in den Tod warst, ist mir ferner alles, was nach Frauenemanzipation schmeckt. Dieser Hans von Bülow war so begeistert von Luise Adolfa Lebeau, dass er sie sogar dem Münchner Kompositionsprofessor Josef Reinberger empfohlen hat, der wiederum auch eigentlich keine Frauen unterrichten wollte. Reinberger war dann auch erstmal kritisch und hat sie zu dem Assistenten gegeben und hat gesagt, jetzt schauen wir mal, wie sich dieses Mädchen da schlägt. Und Luise Adolfa Lebeau hat sich so gut geschlagen, dass innerhalb eines Jahres Reinberger sie dann doch selbst haben wollte. Die Violinsonate von Lebeau fand er so toll, dass er gesagt hat, sie ist männlich und nicht wie von einer Dame komponiert. Er hat sie dann Herr Kollege genannt, in die eigene Klasse aufgenommen und sie hat dann auch ganz schnell Wettbewerbe gewonnen, große Karriere gemacht. Ihre Stücke wurden dann eigentlich öfter gespielt als die von ihrem Lehrer Reinberger.
Thank you.
Ein Attribut, was übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Luise Adolfa Lebeau, sondern auch mit anderen erfolgreichen Komponistinnen sehr oft fiel von Kritikern, auch in Zeitungen, das war immer das Attribut männlich. Also wenn eine Frau gut komponiert hat, dann hieß es, sie komponiert sehr männlich oder gar sie komponiert wie ein ganzer Mann. Das sind keine Klischees aus heutiger Sicht, von wegen, dass Männer irgendwie kräftiger und pompösere Werke schreiben und Frauen irgendwie zart und einfühlsam, sondern in dem Fall meint das Attribut männlich tatsächlich einfach fake. Also wenn ein Kritiker schrieb, dass eine Frau wie ein ganzer Mann komponieren würde, hieß das einfach, dass aus seiner Sicht die künstlerische Qualität überzeugend war. Also dass der Begriff Mann als größtes Kompliment für eine Künstlerin damals galt, das zeigt ja schon wirklich einiges über das Geschlechterverhältnis Mann-Frau im 19. Jahrhundert und den quasi spiegelt den traurigen Zeitgeist der damals wirklich irgendwie misogynen, frauenfeindlichen Einstellungen wider. Der zweite Teil von meiner Doppel-CD ist ja dann mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin eingespielt. Dieses Orchester hatte übrigens schon vor ein paar Jahren den Hashtag kein Konzert ohne Komponistin. Dann war es ja klar, dass wir uns dann zusammentun zu diesem Projekt. Wir haben noch die Dirigentin Anna Rakitina an Bord geholt. Und auch da war die Programmgestaltung nicht ganz einfach, weil es so viele tolle Cellokonzerte gibt. Zum Beispiel noch von Viktoria Jagling oder von Grażyna Bartewicz. Auch modernere Cellokonzerte wie von N. Klein und aus Asien und so weiter. Also ich habe so viele Noten gesichtet. Was für mich ganz klar war, ich will mit Marie Jaels Cellokonzert beginnen, weil das erste Cellokonzert ist, was jemals von einer Frau geschrieben wurde. Marie Jaël hat ihre Karriere als Pianistin gestartet. Sie ist als Wunderkind damals schon durch ganz Europa gereist, hat dann ihren späteren Mann Alfred Jaël kennengelernt, mit dem sie auch ein Klavierduo hatte. Sie haben sehr viel auch in Frankreich gespielt. Marie Jaël war zum Beispiel die erste, die in Frankreich alle Beethoven-Sonaten aufgeführt hat und hat dafür auch sehr, sehr viel Anerkennung bekommen. Sie selbst hat zum Beispiel bei Sessons dann auch Komposition studiert, hat allerdings für ihre Kompositionen nie so viel Anerkennung bekommen wie als Pianistin und ist eigentlich heute vielleicht noch als Pädagogin bekannt, als Klavierpädagogin, weil sie nämlich darüber, vor allem über die Klaviertechnik von Franz Liszt, auch Bücher geschrieben hat. Aber als Komponistin ist sie eben, ja, auch heute eigentlich überhaupt keine mehr einen Begriff, auch in Frankreich nicht. Ich spreche immer mal wieder mit französischen Cellisten auch oder Veranstaltern, die sagen, wow, Marie-Jaël kennen sie, aber nicht als Komponistin. Und Franz Liszt hat das schon damals treffend zusammengefasst. Er hat sie sehr geschätzt. Er hat ihr sogar teilweise ihre Werke übergeben zum Fertigschreiben. Er hat gesagt, hier ist die Idee, bitte schreib du die Partitur fertig, du weißt, was ich will. Und wenn nicht, du wirst es eh gut machen. Und er hat damals gesagt, wenn ein Männername über ihren Werken stehen würde, dann würden sie auf der ganzen Welt gespielt werden. Also auch er hat damals erkannt, was das Problem war, warum sie nicht erfolgreich wurde. Sie hat dennoch einfach sich nicht abbringen lassen vom Komponieren und hat eben zum Beispiel als erste Frau die Idee gehabt, auch ein Cellokonzert zu komponieren, was ja durchaus nicht naheliegend ist, weil es gab ja auch damals solche Kategorien für passende Instrumente für Frauen. Zum Beispiel Klavier und Gesang oder Harfe, das waren Instrumente, die durchaus geduldet waren oder so geschätzt wurden, wenn Frauen das schön spielen konnten, vor allem zur Unterhaltung ihrer Männer oder von Gesellschaften. Dann konnte man immer vorzeigen, hier schau mal, das Mädchen spielt auch ganz schön Klavier. Aber Cello, besonders weil man das ja auch zwischen den Beinen hält, galt als absolut gutes Männerinstrument und vollkommen unpassend für eine Frau. Daher glaube ich, liegt es so lange, daran glaube ich, liegt es, dass so lange keine Frau auf die Idee kam, überhaupt für ein Cello zu komponieren, weil ja wahrscheinlich auch keine Männer die Werke von einer Frau gespielt haben. Und wenn, dann musste die Frau auch noch eine Cellistin finden, die dann ihre Werke spielt. Das gab es natürlich. Lise Christiani war zum Beispiel die erste Cellistin, die auf Tour war, bereits 1845. Da war der Skandal natürlich dann gleich perfekt. Eine Frau am Cello, das hat uns ja gerade noch gefehlt, haben da alle Zeitungen getitelt. Und bis das erste Cellokonzert dann entstand, sollte es noch etwas dauern. Marie-Jaëls Cellokonzert wurde dann 1882 komponiert. Und zwar direkt nach dem Tod ihres sehr geliebten Mannes und auch ihrer Mutter. Also Marie-Jaël wurde sehr unterstützt ihr Leben lang von Mann und Mutter, was gar nicht üblich war. Wenn ich mir so diese ganzen Komponistinnenbiografien durchlese und auch als ich die geschrieben habe für mein Buch Fortissima, ist mir aufgefallen, wie viele Frauen eigentlich von ihren Männern unterdrückt wurden oder auch von den Eltern überhaupt nicht gefördert, weil Eltern dachten, Musik ist nicht das Richtige für mein Kind. Das wird vollkommen dann mein Mädchen in die falsche Ecke gerückt, wenn es Musik macht. Und viele haben dann wirklich eigentlich sowohl den Töchtern als auch den Ehefrauen für die musikalische Karriere nur Steine in den Weg gelegt. Daher haben übrigens sehr viele Frauen dann auch entschlossen, wirklich bewusst beschlossen, nicht zu heiraten, weil sie gesagt haben, sie sind einfach viel selbstständiger, wenn kein Mann in der Nähe ist, der ihnen irgendetwas vorschreibt. Weil sobald Frauen etwas verdient haben, mussten sie ja das Geld an den Mann abgeben. Der Mann durfte jetzt auch bestimmen, ob sie komponieren, ob sie arbeiten und so weiter und so fort. Zum Beispiel Emilie Meyer hat dann beschlossen, sie wird nie heiraten, wie viele andere Komponistinnen auch, um frei bleiben zu können. Und es gab dann eben andere Beispiele wie Amy Beach oder wie Germain Taillefer, die von ihren Männern unglaublich gegängelt wurden und teilweise nicht mehr öffentlich auftreten durften oder nicht mit anderen Männern zusammenarbeiten durften und so weiter und so fort. Also wirklich traurige Geschichten. Und beide diese Frauen, übrigens Amy Beach und Germain Taillefer, sind dann jeweils nach den Scheidungen beziehungsweise nach dem Tod des Ehemannes wirklich aufgeblüht und haben dann eben den Großteil der Werke danach komponiert. Und Marie-Jaël war aber eben ein anderer Fall. Bei Marie-Jaël waren sowohl Mutter als auch Ehemann immer liebevoll, unterstützend und fördernd. Und daher war der Tod von den beiden ein großer Einschnitt in ihrem Leben. Und ich finde, man hört die Trauer und den Schmerz um den Tod dieser beiden geliebten Personen in dem Cellokonzert, vor allem im zweiten Satz. Und dass wir diesen Satz jetzt überhaupt einspielen konnten, ist eine große Freude für mich, weil tatsächlich wir da die Noten in der Bibliothek Straßburg entdeckt haben, Julian Riem und ich. Dieser Satz wurde noch gar nie herausgegeben. Wir haben ihn jetzt rekonstruiert und beim Furore Verlag herausgegeben. Und ich hoffe, dass dieses Cellokonzert inklusive dieses wirklich tief berührenden, traurigen, schmerzvollen, aber auch sehnsuchtsvollen, lichtvollen in der Mitte. Zweiten Satz ist jetzt ganz oft auch von vielen anderen Musikerinnen und Musikern gespielt werden kann.
Thank you.
Ja, und es gibt ein Stück, das nicht ich gefunden habe und das nicht Julian und ich irgendwie rekonstruiert haben oder herausgegeben haben beim Verlag, wie zum Beispiel die Ballade von Elisabeth Kulper. Da waren die Noten völlig verschollen, die Orchesterstimmen völlig verschollen. Das hat Julian dann neu orchestriert, zum Beispiel vom Klavierauszug. Oder die Sonate von Henriette Bossmanns, die jetzt mit unseren Fingersätzen und Strichen beim Hähne Verlag herausgegeben. Und es gab tatsächlich auch Werke, die den Weg zu mir gefunden haben. Zum Beispiel das Cellokonzert von Maria Herz. Da war ich gerade bei der finalen Abstimmung mit dem DSO und Sony über das Fortissima-Programm und habe gesagt, das ist mein Vorschlag, aber ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt noch. Bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas Besseres findet. Und genau in diesem Moment ist eine Mail hereingeflattert in meinen Posteingang von Albert Herz mit dem Betreff Cellokonzert meiner Oma Maria Herz. Der hat mir dann die Partitur angehängt, gesagt, es lief gerade im Schweizer Radio eine Sendung mit FAM und dass ich ein großes Herz für Komponistinnen hätte und ob ich nicht mal Lust hätte, dieses Werk zu spielen von seiner Oma. Und ich habe mir sofort die Noten angeschaut und war wie elektrisiert. Was für ein tolles Stück. Ein bisschen im Stil von Schostakowitsch oder Bloch. Das Cello ist in der Rolle eines Erzählers. Es gibt drei großartige, auch sehr virtuose Cello-Kadenzen. Das Stück ist durchkomponiert und immer wieder sehr düster, fordernd, fragend. In engem Dialog bin ich als Solo-Cellistin mit Klarinette, Querflöte, Fagott und Konzertmeister. Es gibt absolut bizarre Elemente in diesem Cello-Konzert, aber dann auch total witzige. Es ist am Ende dann wirklich ein Freiheitstanz fast. Aus dieser ganzen Düsternis heraus befreit sich das Cello und hat dann mit dem Orchester gemeinsam, da gibt es diesen Freiligs Fröhlich, diesen jüdischen Tanz, auch an den mich eben diese Partitur, dieser Tanz sofort erinnert hat und der dann wirklich ein großartiges, fulminantes Finale auch dieses Cello-Konzertes darstellt.
Thank you.
Ja, Maria Herz war übrigens eine deutsche Komponistin, die in Köln groß geworden ist und auch in Köln große Anerkennung genossen hat. Adorno zum Beispiel hat ihr einen ganzen Vortrag gewidmet und viele Kritiker waren absolut angetan von ihr als Komponistin. Allerdings war sie Jüdin und musste dann nach der Machtergreifung der Nazis eben fliehen. Ihre Werke wurden natürlich nicht mehr aufgeführt und ihr Leben war bedroht. Sie ist dann erst nach England und später in die USA emigriert und hat dort leider komplett aufgehört zu komponieren, weil sie einfach sehr realistisch war und wollte, dass ihre Werke auch gespielt werden und wusste, sie hat jetzt in England und USA überhaupt keine Kontakte zu Musikern und sie wird keinen finden, der ihre Werke spielt und herausgibt. Und daher hat sie ja eigentlich tatsächlich aufgegeben. Man kann sagen, die Nazis haben sie verstummen lassen. Und vielleicht fühle ich mich auch daher besonders ja auserwählt, ihr diese Stimme zurückzugeben, oder fühle eine besondere Verantwortung als Deutsche, Maria Herz wieder auf unsere Spielpläne zurückzubringen, ihr Cellokonzert oft zu spielen. Aber nicht nur, weil sie Jüdin war und weil sie verboten wurde, sondern auch vor allem, weil die Qualität ihrer Werke einfach großartig ist. Auch ihre anderen Stücke. Schaut unbedingt alle Stücke an, auch die Orchesterlieder und die Streichquartette. Es gibt so viel zu entdecken von Maria Herz. Habe ich dann eben nicht nur begonnen, die Werke zu spielen, sondern mich auch mit den Lebensgeschichten dieser Frauen zu beschäftigen. Ich habe eine ganze Regalwand freigeräumt, um sie mit Komponistinnenbiografien wieder vollzustellen. Ich habe alles bestellt und gekauft und gelesen, was ich finden konnte. Und es gibt einiges. Gerade die Musikfrauenbewegung aus den 70er, 80er Jahren hat da wirklich sehr, sehr viele Geschichten wieder ans Tageslicht gebracht. Frauen, die damals weltberühmt waren, wie zum Beispiel Emilie Meyer oder Louise Franck oder Barbara Strozzi. Und natürlich, heute kennt man zum Beispiel Nadia Boulanger sehr gut, aber eher als Pädagogin, als wirklich legendäre Pädagogin, die ja wirklich im 20. Jahrhundert also Generationen von Komponisten und Komponistinnen geprägt und ausgebildet hat. Aber eben, es gibt tausende von Namen, auf der ganzen Welt, zu jeder Zeit, also beginnend im Mittelalter, auch in den USA, einfach überall habe ich begonnen zu recherchieren und begonnen zu finden und war überall beeindruckt von, ja, auch den berührenden, schockierenden Lebensgeschichten, weil oft hatten die Frauen es eben wirklich schwer. Es wurden ihnen große Steine in den Weg gelegt. Sie konnten eben, durften oft nicht studieren, durften kein Geld verdienen, selbst als Frauen, durften dann natürlich nicht irgendwie oder wurden nicht verlegt von den Verlegern, weil ihnen riesige Vorurteile entgegenstanden. entstanden, von wegen, zum Beispiel war damals ein großer Spruch, der Mann gebiert das Kunstwerk, die Frau gebiert den Menschen. Damit war klar, das erste Geschlecht ist der Mann, das zweite Geschlecht ist die Frau. Das stand sogar so im Lexikon. Und die Frau ist natürlich dem Mann untertan und braucht sich überhaupt nicht einbilden, dass sie jemals künstlerisch etwas leisten wird oder dass sie jemals genial sein könnte. Das war eben auch ein riesiger Geniekult, der um die Männer herum aufgebaut wurde. Aber der wirklich ganz klar war, Frauen und Genie, das passt überhaupt nicht zusammen. Und ich habe diese ganzen Lebensgeschichten gelesen, habe mir dann die Noten angeschaut, habe Musik gehört, die zugegebenermaßen großteils auch noch nicht so gut eingespielt ist, dass man einen wirklichen Eindruck davon bekommt. Also oft ist es dann, wenn man die Aufnahmen anhört, leider sehr laienhaft gespielt. Und natürlich braucht auch diese Musik Fürstreiter, Mitstreiter, die großartigen Orchester und Interpreten unserer Zeit eigentlich, die das eben so aufnehmen und so live spielen, dass dass eben die Qualität dieser Werke auch wirklich gehört werden kann. Aber ich habe das dann gelesen und gehört und mich beschäftigt und es war mir fürchterlich peinlich, dass ich von all diesen Komponistinnen noch nie was gehört hatte. Ich dachte, ich bin völlig allein auf der Welt. Ich dachte, ich hatte riesige Scheuklappen auf und habe völlig durch meinen Tunnelblick einfach links und rechts nichts gesehen und einen riesigen Teil der Musikgeschichte einfach ausgeklammert. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass nicht nur ich diese Scheuklappen auf habe, sondern dass sie irgendwie alle aufhaben. Und ich habe dann eben mit meinen Lehrern gesprochen, mit meinen ehemaligen Professoren, mit Musikerinnen und Musikern, mit Intendanten von Orchestern und Dirigenten. Und es ging eigentlich allen so. Alle waren total erstaunt und haben gesagt, was gibt es denn wirklich Komponistinnen, so viele? Und ist die Musik denn gut? Und ich habe gesagt, ja, die Musik ist großartig. Schaut sie euch an. Aber mir wurde da eben klar, dass ich nicht alleine bin mit meinem Unwissen und dass eigentlich viel mehr noch getan werden muss, damit eben dieses Wissen mehr ankommt. Weil wenn man nicht weiß, dass es diese Komponistinnen gibt, dann spielt man sie ja auch nicht. Und dann ist es ja kein Wunder, dass sie nicht in unseren Konzertsälen ankommen. Und daher dachte ich mir, ich schreibe jetzt auch noch ein Buch. Eben das Buch Fortissima gemeinsam mit einer Musikwissenschaftlerin, die sich seit 20 Jahren schon mit Komponistinnen beschäftigt, nämlich mit Susanne Wosnitzka. Susanne Wosnitzka hat sehr viel recherchiert für das Buch. Sie hat sehr viele Daten zu den Komponistinnen zusammengetragen. Wir stellen ja wirklich Komponistinnen von der Antike bis in die Moderne vor, von verschiedenen Erdteilen. Wir vergleichen die Frauenrechte zum Beispiel, die Zustände, die herrschten in verschiedenen Ländern miteinander. England, Frankreich, Deutschland, wie war es in Österreich und wie war es eigentlich in den USA und in Russland? Weil das ist ja das Spannende für mich gewesen. Unter welchen Umständen haben diese Frauen eigentlich komponiert und wo gab es mal bessere Zeiten, wo war es mal schwieriger? Und diese ganze Entdeckungsreise, die ich quasi selber gemacht habe, an der lasse ich mein Publikum teilnehmen und dadurch ist das Buch natürlich auch sehr persönlich. Es sind viele Anekdoten darin, es sind viele persönliche Geschichten darin, was mich jetzt an den Komponistinnen besonders berührt oder mich persönlich beeindruckt, auch an ihrem Stil, an ihrer Musik. Und daher war ganz klar, ich muss das Buch natürlich auch selber schreiben, weil es mein Ton sein muss, weil es meine Geschichten sind. Also Susanne Wosnitzka hat eher den Rechercheteil übernommen und mir das aufbereitet. Und einige Komponistinnen habe ich aber auch selber gefunden und über die habe ich komplett selber geschrieben und gelesen. Einige haben wir sogar quasi in diesem Buch zum ersten Mal vorgestellt, weil ich Nachfahren kannte von den Komponistinnen, zum Beispiel Viktoria Jagling oder Mathilde Karpus. Das sind Komponistinnen oder auch Maria Herz, die in diesem Buch eigentlich relativ zum ersten Mal so vorgestellt wurden, wie sie jetzt vorgestellt sind. Weil wir da eben tatsächlich uns selber auf die Suche begeben haben und selber recherchiert haben und wirklich selber wahnsinnig spannende, schöne und berührende Geschichten rausfinden konnten.
The Lost Composers, Fortissima, heißt dieses Stück von Rebecca Dale, das extra für dieses neue Album komponiert worden ist. Und zwar nach ausführlichen Gesprächen, die die Interpretin mit der 1985 geborenen Komponistin geführt hat. So spannt sich also auf diesem neuen Album der Bogen von der deutschen Frühromantik bis hin zur zeitgenössischen Musik. Und es ist, wie gesagt, eine außergewöhnliche Entdeckungsreise geworden. Das Gespräch für diesen Podcast konnte ich im Vorfeld des Konzerts von Raffaella Gomez und Julian Riem in Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax führen, der einzigen österreichischen Station auf der Präsentationstour der beiden Künstler. Julian Riem hat auf der neuen CD den Klavierpart übernommen, den Orchesterpart in den Konzertantensätzen, das Deutsche Symphonieorchester Berlin unter der Leitung der Dirigentin Anna Rakitina. Damit danke fürs Zuhören und noch viel Freude mit Musik von Komponistinnen.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.